Herzlich willkommen bei New York to Zurich, täglich der Podcast von SwissQuote mit mir, Patrick Duane. An der Wall Street herrschen zum zweiten Mal in Folge rote Vorzeichen, denn das BIP wächst mit plus 1,4% annualisiert deutlich weniger stark als angenommen. Erwartet worden waren 2,5%. Allerdings muss man genau hinschauen, denn der längste Shutdown der US-Regierungsgeschichte hat ca. 1,15 Prozentpunkte gekostet. Würde man die wieder reinrechnen, dann wäre zumindest rein rechnerisch das, was man erwartet hatte, für die 2,5 Prozent wieder drin gewesen. Gleichzeitig gab es die mit Spannung erwarteten PCE-Daten, die etwas heißer ausgefallen sind, wenngleich da weniger Housing mit eine Rolle spielt, mehr Healthcare, und dafür müssen die Amerikanerinnen und Amerikaner tiefer in die Tasche greifen. Was sonst noch heute wichtig ist, die US-iranischen Spannungen, was da so los ist und der Uranpreis, all das gucken wir uns jetzt an.
Diese Sendung wird Ihnen vom SwissQuote präsentiert.
Bitte denken Sie daran, dieses Video ist wie immer keine Anlageempfehlung. Heute ist der Makrofahrplan der USA ganz klar im Fokus. Das BIP für das vierte Quartal in den USA hat auf den ersten Blick einen Schock ausgelöst, denn mit plus 1,4% ist man doch deutlich hinter den erwarteten 2,5% Wachstum zurückgeblieben. Doch woher kommt diese deutlich schwächere Zahlen? Und genau deshalb waren die Futures auch erstmal nach unten gerutscht. Dann jetzt aber haben sie sich wieder ein bisschen erholt, die Notierungen. Das hat was damit zu tun, dass die Komposition zu beachten ist. Der Shutdown, 43 Tage, der längste der US-Geschichte, hat 1,15 Prozent BIP gekostet. Also, das Wachstum kippt nicht. Man muss genauer hinschauen und die Sondereffekte, sie verzerren. Deshalb bleiben die Märkte heute so headline-sensibel und die Märkte volatil. Der private Konsum mit plus 3% im Rahmen der Erwartungen ausgefallen. Und auch hier BIP schwach, Konsum robust. Die USA sind also eine Konsumökonomie. Und wenn der Konsum läuft, bekommt die Fed nicht automatisch das Argument, wir müssen schnell und tief schneiden, also die Zinsen senken. Denn wir sind mehr in dem Modus Cool Down, ja, aber keine Rezession. Und das ist für Märkte meistens sogar dieses sogenannte Goldilocks-Setup, solange die Inflation eben mitspielt. Und damit sind wir schon beim PCE-Indikator für den Dezember. Die Lieblingskennzahl der Fed ist ein bisschen weniger desinflationär, weil weniger Housing und Shelter dabei ist. Und die Inflation hält sich mit plus 2,9% relativ, was den Kern betrifft. Was die Inflation PCE betrifft und den Kern bei 3,3% im Rahmen der Erwartungen stabil. Die Inflation ist zwar leicht gefallen, aber die Zeit immer noch klar über den 2%-Ziel. Und laut Fed Minutes, das erinnern wir uns ja noch, gibt es genügend Belege dafür, dass man möglicherweise die Inflation noch weiter erst runterkommen lassen möchte, bevor man sich bewegt. So hat sich jetzt auch zuletzt Myron, der ziemlich taubenhaft unterwegs gewesen war in letzter Zeit, auch geäußert. Er sagt, naja, lasst uns doch erstmal die Daten abwarten, die so in den nächsten Monaten auf uns zukommen. Und das könnte auch Kevin Warsh, seines Zeichens designierter Fed-Chef, Nachfolger von Jerome Powell, ebenso handhaben. Dementsprechend nicht verwunderlich, dass möglicherweise erst einmal die Zinsen gleich bleiben. Was ein spannender Faktor ist, das ist die Entscheidung, was die Zölle betrifft, denn diese IEEPA-Zölle, die Donald Trump ja, auf die sich Donald Trump stützt, könnten möglicherweise vom Supreme Court heute sogar vielleicht möglicherweise schon gekippt werden. Und wenn dann nicht schnell was anderes am Start ist, dann könnte das möglicherweise für Unruhe am Markt sorgen. Genauso wie die geopolitische Situation zwischen den USA und dem Iran nach wie vor relativ fragil ist. Da muss man also auch nochmal einen genauen Blick hinwerfen. Es gab erste politische Töne, wonach möglicherweise Donald Trump einen dezidierten, kleineren Schlag gegen den Iran nochmal vornehmen könnte, um tatsächlich die Bemühungen des Atomprogramms und der Anreicherung von Iran deutlich nach unten zu drücken. So, ganz wichtiger Faktor, denn das sind die Spannungen, die über das Wochenende kommen können. Gleichzeitig ist diese Zollthematik auch nicht von der Hand zu weisen. Wenn nämlich diese Zölle gekippt wären, wäre die erste Marktreaktion vermutlich Risk on. Warum? weil eine Belastung auf der einen Seite von der Angebotsseite wegfällt. Ja? Wir hatten gesehen, auch gestern bei den Makrodaten, dass die Preise von Walmart im Groceries-Bereich oder im Goods-Bereich bei Walmart vor allen Dingen daher kamen, dass nämlich die Goods-Preise nach oben gelaufen sind, wenngleich Food nach unten gekommen ist. Ja? Das darf man nicht außer Acht lassen. Gleichzeitig gibt ein Thema auf den Tisch, das sind die Rückzahlungen. Wie schnell ersetzt also das Weiße Haus die Mechanik dessen, dass die Zölle dann möglicherweise zurückgezahlt werden, oder könnte man möglicherweise auf anderen Arten und Weise noch an seine Zolleinnahmen kommen? Passiert das sofort? Dauert das eine Weile? Und dann muss man halt schnell gucken, ob aus dem Jubel nicht möglicherweise einen Schulterzucken wird. Die Supreme Court kündigt auf jeden Fall an, es gibt Entscheidungen in den nächsten Tagen und Wochen, sonst bis Dienstag und Mittwoch. Selbst wenn heute nichts kommt, bleibt das Thema so ein bisschen das Damoklesschwert über den aktuellen Märkten der aktuellen Wall Street. Eine Breaking News heute war unter anderem das Thema Uran-Hype, denn Uran ist gerade wieder, auch nicht zuletzt wegen der Causa USA-Iran, ein ganz wichtiges Thema, nicht nur ein Trading-Gag. Und es gibt drei Treiber. Erstens Preis, Momentum. Denn der Spotpreis beim Uran ist in den letzten 12 Monaten um 30% gestiegen. Das sehen wir hier ganz deutlich. Er hat sich ein bisschen beruhigt von seiner absoluten Spitze, aber der Trend ist langfristig nach oben, das kann man gar nicht anders sagen. Und die langfristigen Kontrakte ziehen an, weil die Versorger wieder bereit sind, mehr für Uran zu bezahlen. Erstens. Zweitens, die Versorger kaufen auch wieder und die Lagerbestände sinken. 2024 und Anfang 2025 waren die Versorger im Gegensatz dazu noch relativ zögerlich, aber seit dem vierten Quartal 25 haben sie bei langfristige Verträge grob 70 Millionen Pfund Uran dazugekauft. Der Spotmarkt ist zwar oft nur für Spitzen, aber der Spotpreis ist der Stimmungsindikator und der zeigt klar nach oben, wie wir eben gerade an der Grafik gesehen haben. Drittens, es gibt Finanzflüsse in den sogenannten Turbo-Sprott. Der Sprott Physical Uranium Trust zieht Kapital an und muss physisch kaufen. Es zieht also gewisse Entwicklungen nach sich, ähnlich wie bei Gold und Silber teilweise sozusagen. Zuletzt 435 Millionen Dollar und das führt zu diesem Front-Run-Effekt. Händler wollen vor dem Käufer da sein und dann wird es eigentlich schnell, dass der Preis weiter nach oben laufen könnte. Strukturell sieht es so aus, dass der KI-Strombedarf für Rechenzentren und die Diskussion um SMRs auch den Uranpreis weiter nach oben trägt, also diese kleinen Atomkraftwerke, die sich jeder Hyperscaler quasi in den Vorgarten des Rechenzentrums stellen möchte. Ja, und dann nicht zuletzt auch das Iran-Risiko mit den USA und die Preise des Öls, die davon betroffen sind. Wir sind auf einem 6-Monats-Hoch und entscheidend laut Donald Trump, so eine Pressekonferenz werden die nächsten 10 Tage sein. Die Frage wird einfach lauten, sind es nur limitierte, kleine, selektive Eingriffe, die Donald Trump die USA fortsetzen, oder ein größerer Schlag. Das bedeutet also, eine begrenzte Eskalation kann Risikoaufschläge bei Öl, Volatilität und den Dollar auslösen. Sollte das Ganze größer werden, ist das schon das Ganze schwieriger. Damit sind wir auch beim Thema Venezuela plus die saudi-arabische Spare Capacity, was Öl betrifft, könnte möglicherweise das Ganze etwas kompensieren. Muss man halt beobachten, ob das Ganze nur so in Barrel-Logik ist oder ob diese Schließung der Straße von Hormuz, die wir gesehen haben durch den Iran und seine Übung, möglicherweise dauerhaftere Auswirkungen hat. Wir merken es auf jeden Fall an der Tankstelle. Gleichzeitig muss man sich angucken, dass Blue Owl und Private Debt ein den Markt bewegendes Thema ist. Blue Owl hatte 1,4 Milliarden Dollar aus 3 Private Debt Fonds liquidiert, um das Geld zurückzuzahlen an Anleger und auszuzahlen. Und dementsprechend war die Fondsrücknahme eigentlich eher als positiv mal zu werten, aber es hat dadurch auch eine gewisse Unwucht in den Markt gebracht. Und warum, könnte man sich jetzt fragen? Schlicht und ergreifend, weil ein gewisser Redemption-Stress aussteht. Also, semi-liquide Strukturen funktionieren so lange, bis alle gleichzeitig raus wollen und dann wird es echt haarig möglicherweise. Und das könnte in diesem Fall auch der Fall sein. Denn die KI-Debatte hatte zuletzt ja die Private Credit Exposure im Bereich Software deutlich auf die rote Ampel gesetzt und die Softwareaktien unter Druck. Dementsprechend ist die Frage nach attraktiver Rendite, wie stabil sind die Bücher, eines der wichtigsten Faktoren. Kurzum, weniger Blue Owl ist kaputt, sondern mehr Private Credit wird neu bepreist, könnte die Story lauten. Und die Konsequenz möglicherweise sein, dass wir, sollte das Ganze so weitergehen, ähnlich wie einem kleinen Bankrun, möglicherweise Blue Owl und auch Softwareaktien weiter unter Druck geraten. Gleichzeitig hat das Weiße Haus betont, dass man in Sachen Zukäufen von Einfamilienhäusern die Grenze von bisher 1.000 auf 100 nach unten nimmt, um zu vermeiden, dass große Investmentfirmen und Häuser möglicherweise zu viele Single-Family-Rentals aufbauen, und man will damit institutionelle Käufer abschrecken, um vor allen Dingen den Privatanlegern die Möglichkeit und den Zugang zum Immobilienmarkt wieder zu öffnen. Die institutionelle Nachfrage soll raus und Privatkäufer sollen wieder mehr Luft bekommen, so die Maßgabe des Weißen Hauses. Kommen wir doch zu ein paar Zahlen, die es gab gestern nachbörslich, inklusive Analystendetails. Da gab es einmal Zahlen Floor & Decor unter anderem, die Comps im vierten Quartal unter den Erwartungen, der Gewinn etwas über den Erwartungen mit 36 Cent, die Bruttomarge besser, die Ausführungslogik sehr solide und die Guidance für das Jahr etwas unter den Erwartungen mit einem geschätzten Gewinn je Aktie von $2.08. Man könnte als Takeaway sagen, operativ die Zahlen okay, aber Housing bleibt eigentlich der Gegenwind Faktor, und das erklärt möglicherweise auch die etwas vorsichtigere Guidance. Bei Texas Roadhouse gab es ein Ergebnis, was den Gewinn je Aktie betrifft, deutlich unter den Erwartungen, blieb mit $1.28. Die Comps auch mit plus 4,2% schwächer als erwartet. Die Margen unter Druck. Food und Labor sind sozusagen die Faktoren, die das Ganze etwas negative Licht rücken. Die Guidance für das Jahr 2026 ist allerdings besser. Und so ist es nicht verwunderlich, dass Barclays das Kursziel leicht anhebt von $185 auf $188, und man bleibt bei der Einschätzung Gleichgewichten. Zur Begründung heißt es, das vierte Quartal war zwar schwach, aber die Fleischpreise werden auch im ersten Quartal weiter anziehen. Zum Konzertunternehmen Live Nation, da gab es Zahlen, man vermeldete einen Umsatz, der über den Erwartungen war. Vor allem im Konzertbereich war man mit über 5,15 Milliarden stark. Und das operative Einkommen hat sich mit $194 Millionen auch im Rahmen der Erwartungen entwickelt. Beim Ausblick geht das Management davon aus, dass man ein starkes Jahr 2026 sehen wird. Und die Analysten von Morgan Stanley und der UBS sind, was die Kursziele betrifft, auch recht positiv unterwegs. Morgan Stanley hebt es von 170 auf 185. Man sieht Double-Digit-Growth bei den Gewinn je Aktie von 2025 ins aktuelle Jahr. Die UBS hat das Kursziel von $164 auf $181 bei einer Kaufempfehlung eingestuft. So, das war's soweit erstmal von mir. Es bleibt also ein spannender Börsentag vor dem Wochenende mit der Mahnung zur Vorsicht, denn die geopolitische Situation könnte zumindest kurzfristig ein bisschen Sand ins Getriebe steuern. Und die Zollthematik ist auf jeden Fall auch nicht von der Hand zu weisen. Da sollte man drauf achten, ob es da eine Streichung gibt, ob das den Unternehmen wieder zugute kommt und ob Donald Trump schnell in der Lage ist, einen Ersatz zu schaffen. All das beschäftigt die Märkte. Ich wünsche einen guten Handelstag heute am Freitag. Am Montag ist Kollege Markus Koch wieder für Sie da. Bis dahin, machen Sie es gut. Ciao, tschüss.